Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Domvikar Dr. Florian Magder aus Augsburg. Er ist Leiter der Hauptabteilung 3 im Bistum Augsburg. Evangelisierung, Jugend, Berufung, diese Bereiche stehen in seiner Abteilung sozusagen. Liebe Zuhörer, glauben Sie, dass Gott konkret in ein Leben eingreifen und einer Person klar machen kann, dass er mit ihr etwas Besonderes vorhat? Und das so deutlich, dass sie konkret weiß, Gott möchte, dass ich Priester werde oder in einen Orden eintrete? Gerade heute in einer Zeit, in der viele Menschen zweifeln, ob es überhaupt Gott gibt oder auch die Frage danach vielleicht schon längst abgehakt und zur Seite geschoben haben, ist dieses Zeugnis von Menschen, die Gott und seinen Willen für ihr persönliches Leben erfahren haben, vielleicht umso wichtiger. Heute ist der erste Donnerstag im Monat, der Tag, an dem die Kirche besonders um geistliche Berufe betet. Wir greifen dieses Anliegen in unseren Gebetssendungen bei Radio Horeb auf, aber Sie hören bei uns auch eine persönliche Berufungsgeschichte. Wie das konkret im Leben eines Priesters vor sich gegangen ist, das erzählt uns heute Domvikar Dr. Florian Magder. Grüß Gott, Herr Domvikar Dr. Magder.
Ja, grüß Gott, hallo.
Schön, dass Sie dazu bereit sind, so ein persönliches Zeugnis auch zu geben. Ich habe es eben schon gesagt, Sie sind Leiter im Bistum von der Hauptabteilung 3, das heißt die Bereiche Evangelisierung, Jugend, Berufung, das fällt so in Ihre Hand. Wie sieht es denn im Bistum Augsburg mit Berufungen aus? Kann man da was zu sagen?
Ja, natürlich. Also Berufung ist schon ein ganz großer Kerngedanke bei uns im Bistum, den wir auch versuchen weiter zu verstärken. Wir haben eine eigene Abteilung, Berufe der Kirche, die ganz intensiv mit jungen Leuten arbeitet und ihnen hilft, ihre Berufung für ihr Leben zu entdecken. Da geht es also nicht gleich um kirchliche Berufe, sondern um Berufung insgesamt zum Weltchristen in der Nachfolge Jesu. Aber dann natürlich auch in einem geistlichen Sinn begleiten wir Menschen, die sich diese Frage stellen, junge Leute, die überlegen, einen kirchlichen Beruf oder einen geistlichen Beruf eben zu ergreifen. Und da haben wir ganz unterschiedliche Angebote, die sich auf der Homepage finden, um junge Leute dabei eben zu unterstützen. Ja.
Sie selber leiten das Basical, das christliche Orientierungsjahr. Das heißt, Sie leben mit jungen Menschen auch in einer Hausgemeinschaft da zusammen. Wie zentral ist denn für diese Gruppe die Frage nach der Berufung?
Also was ich jetzt so in den letzten 5,5 Jahren, seit das Basical existiert, merke, dass der Gedanke der Berufung eigentlich der Kerngedanke des Basical ist, die Freundschaft mit Jesus zu intensivieren, zu entdecken, aber eben auch einfach tiefer reinzufinden und daraus dann ganz automatisch diese Frage, der Frage der Berufung nachzugehen, das ist der Kerngedanke hier im Basical. Die jungen Leute wollen ein Leben mit Jesus führen, dafür sind sie ja auch hier, aber gleichzeitig eben auch Orientierung bekommen, was sie beruflich mal machen sollen und welche Berufung eben da dahinter steckt. Und wir haben hier im Basical viele, viele inhaltliche Möglichkeiten, mit den jungen Leuten in dieser Frage zu arbeiten. Ganz zentral ist die Anbetung, die Messe und das Gespräch mit Jesus. Also wir sind der Überzeugung, dass ein junger Mensch nur wirklich dann seine Berufung findet, wenn er die mit Jesus bespricht. Und von Jesus her und in der Auseinandersetzung mit ihm der Frage nachgeht, wofür willst du mich in meinem Leben haben? Und um diese Frage kreist eigentlich fast jeder Tag, nicht immer so ganz bewusst, nicht immer gleich mit Seminaren und so, aber dadurch, dass unser Tag durch das Gebet strukturiert ist, kommt diese Frage auch immer wieder zum Tragen. Und jeden Tag schließen wir die komplett mit einem kleinen Gebet ab zum Heiligen Geist, wo es eben heißt, dass er helfen soll, die Frage der Berufung zu klären und eben für das Aufbau des Reiches Gottes mir zu zeigen, wo er mich haben will.
Heute geht es um Ihre persönliche Berufungsgeschichte. Wir sind jetzt gespannt auf Ihr Zeugnis.
Ja. Wenn man so ein bisschen fragt, wo eigentlich die Quellen meiner Berufung liegen, dann bin ich mir selber da gar nicht so sicher. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, wenn ich in meiner Biografie zurückgehe, dass hier Gott in mein Leben eingegriffen hat, das war im Religionsunterricht in der dritten Klasse. Ich hatte den Pfarrer Baumgärtner, das war damals mein Stadtpfarrer in Bad Wörishofen, wo ich daheim bin, im Religionsunterricht. Er hat uns auf die Erstkommunion vorbereitet, wir haben viele Dinge gelernt. Ich war nicht unbedingt der alleraufmerksamste Schüler, soweit ich mich erinnern kann. Einmal musste ich sogar vor die Tür stehen, das weiß ich, weil ich ein Gebet nicht auswendig gelernt hatte, das uns der Pfarrer aufgetragen hatte. Und in jedem Fall hat er dann nach der Erstkommunion in die Runde gefragt in der Klasse, wer denn Ministrant werden möchte. Und in diesem Moment, ich kann mir das bis heute nicht wirklich erklären, ist meine Hand nach oben gegangen. Meine Eltern und meine Familie, die waren immer gern katholisch. Sie sind in die Messe gegangen, haben mich dahin mitgenommen. Aber es war irgendwie so normal, sage ich mal. Und nicht so, dass meine Eltern jetzt auch groß in der Pfarrei schon irgendwie involviert waren und dort ehrenamtlich tätig waren. Und dass ich da meinen Finger gehoben habe, um Ministrant zu werden, das verwundert mich heute eigentlich noch. Weil in meinem Freundeskreis und so, da war das eigentlich gar nicht so üblich. Aber da ist meine Hand auf jeden Fall nach oben gegangen und ich wusste gar nicht so genau, was das eigentlich ist, Ministrant, und was man da irgendwie so genau macht. Aber irgendwie hatte ich da in diesem Moment das Gefühl, ich muss mich melden. Und dieser Moment im Nachhinein jetzt betrachtet, hat eigentlich alles verändert, alles. Dadurch, dass ich mich da gemeldet habe und dann tatsächlich Ministrant geworden bin, am 1. April 1990 war das, ich weiß es noch genau, das hat alles verändert, weil durch den Ministrantendienst ich dann ja Schritt für Schritt Jesus besser kennengelernt habe und Jesus immer mehr in mein Leben hineingelassen habe. Wäre ich nicht Ministrant geworden, ich weiß nicht, wie dann mein Leben verlaufen wäre. Und heute erkenne ich darin das Wirken, ja, des Heiligen Geistes, dass er da mir geholfen hat, die Hand hochzuhalten, weil er vielleicht schon gewusst hat, was er mit dem Florian mal vorhat. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Ich bin dann Ministrant geworden und das war ich eben gern. Aber dass das dann in Richtung Priestertum mal gehen sollte, das hat mir Jesus, der Heilige Geist, in diesen Jahren erst ganz schrittweise gezeigt. Und so bin ich eben Ministrant geworden. Wir hatten Ministrantenstunden zur Vorbereitung auf diesen Dienst bei unserem Benefiziaten damals, wo ich vieles gelernt habe über den Ministrantendienst, was die einzelnen Dinge, die man da tut, bedeuten, aber eben auch viele so inhaltliche Dinge, die sich mir da als kleiner Bub ganz neu erschlossen haben. Und so kam es eben dann zum Ministrantenversprechen. Das war für mich schon irgendwo ein wichtiger Schritt, als kleiner Junge, dritte Klasse, hier ein Versprechen abzugeben, dass ich versuchen will, meinen Dienst am Altar treu zu tun, immer zu kommen, wenn ich eingeteilt bin, und einfach bestmöglich am Altar zu ministrieren. Und so waren jetzt diese Ministrantenjahre seit 1990 bis zu meinem Abitur 1999, 9 Jahre, die gehören zu den prägendsten Ereignissen und Jahren meiner eigenen Berufung, weil ich eben am Altar zunächst mal eher mechanisch tätig war, weil man immer genau aufpassen musste, wann muss ich was zum Altar bringen und so weiter. Aber mehr und mehr haben sich mir die Riten erschlossen. Mehr und mehr hat sich mir das Geheimnis der Eucharistie da erschlossen, dass da Jesus wirklich, wirklich da ist. Also das hat mehr und mehr in mir dann so ein Staunen freigesetzt, dass er mich jetzt da brauchen kann als Ministrant und dass ich ihm da so nah am Altar ja irgendwie dienen darf und das, was ich eben kann, für ihn einsetzen darf. So habe ich also regelmäßig ministriert, sonntags eigentlich jeden Sonntag und oft auch werktags. Am Mittwoch gab es bei uns damals die Schülermesse, wo ich auch meistens da war und ministriert habe, gemerkt habe, dass das so ein Ort ist, an dem ich einfach gern bin. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum das eigentlich so ist, warum ich hier gern bin und was da irgendwie mich so anzieht, was meine Seele, mein Herz so anzieht. Und mehr bin ich drauf gekommen, dass das nicht ein Etwas ist, dass das nicht eine Atmosphäre ist, sondern dass das eine Person ist. Also vielleicht so 8., 9. Klasse habe ich so angefangen zu verstehen, dass hinter der Eucharistie und hinter allen Riten letztlich und so, all das, was mich da anzieht, die Person Jesu steht. Und Gott sei Dank hatten wir gute Benefiziaten bei uns in Bad Wörishofen, mit denen ich mich da austauschen konnte, die mir ein Vorbild waren und die ich mit meinen Fragen dann ja löchern konnte. Und so arbeitet man sich dann eben als Ministrant nach oben. Man fängt klein an, irgendwann bekommt man dann das Rauchfass anvertraut. Das ist eigentlich so der Dienst, auf den sich die Ministranten am meisten freuen, war bei mir auch nicht anders. Und ich bin dann Gruppenleiter geworden in unserer Pfarrei in Bad Wörishofen. Und das war auch nochmal eine neue Erfahrung für mich, weil ich gemerkt habe, diese Verantwortung zu übernehmen, das trauen mir Leute zu. Also ich bin da nicht, habe mich da nicht irgendwie selber in den Vordergrund gedrängt, sondern ich bin angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eine Ministrantengruppe zu nehmen. Und ich habe mir das überlegt und dann habe ich das gemacht. Und das war irgendwie ein wichtiger Schritt für mich, dass ich gesehen habe, das sind Menschen, die mir zutrauen, andere Menschen, andere Jungen und Mädchen anzuleiten, ihnen was beizubringen, das Ministrieren beizubringen, aber eben auch den ein oder anderen inhaltlichen Aspekt, den ich damals als 15-Jähriger verstanden habe, ihnen da mitzugeben. Und so bin ich da eben immer mehr reingewachsen in das Ministrantendasein, das für mich eigentlich meine Hauptfreizeitbeschäftigung geworden ist. Also ich bin gar nicht so jemand, der unglaublich viele Hobbys hatte und hier und da und dort war. Ich war noch im Leichtathletikverein, aber ansonsten hat sich irgendwie für mein Gefühl vor allen Dingen der Dienst in der Kirche und als Ministrant da in den Vordergrund geschoben. Und so nach und nach habe ich mir eben dann auch die Frage gestellt, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen?
Sie hören die Berufungsgeschichte von Domvikar Dr. Florian Magda aus Augsburg. Es geht weiter mit seinem Zeugnis.
Also als Ministrant bin ich da immer tiefer reingewachsen in die Liturgie, in dieses Geheimnis der Messe. Aber vor allen Dingen muss ich rückblickend sagen, bin ich reingewachsen in eine Jesusbeziehung, in eine Freundschaft mit Jesus, dass ich entdeckt habe, dass er nicht nur irgendeine Idee ist oder eine Theorie oder irgendeine Philosophie, sondern dass der Kern eigentlich die Freundschaft mit ihm ist. Und da spielen jetzt in meiner Berufungsgeschichte die Maiandachten eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bei uns in Bad Wörishofen war es zu meiner Ministrantenzeit so, dass wir jeden Tag im Mai eine kurze Maiandacht hatten. Die ging immer von 19.10 bis 19.30 Uhr und dann hat sich die Abendmesse angeschlossen. Und diese Maiandachten haben mich ganz besonders angezogen. Also es gab Jahre, wo also kaum eine Maiandacht ohne mich stattgefunden hat. Ich bin da immer hingegangen um 19.10 Uhr, konnte da ministrieren, den ein oder anderen Mesnerdienst mit übernehmen. Und diese Maiandachten, die sind jetzt eigentlich sowas wie der Kern meiner Berufung. Die waren immer so aufgebaut, dass immer so 10 Minuten eine Marienandacht war aus einem kleinen Büchlein und dann 10 Minuten Aussetzung des Allerheiligsten, wo wir Jesus angebetet haben. Und beide Dinge, die Marienverehrung und die Eucharistie, die ich da in der Maiandacht erlebt habe, die sind eigentlich so der Kern meiner Berufung, wo ich in einer der Maiandachten, ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist, gemerkt habe, als ich da vor dem Allerheiligsten gekniet bin, da fragt mich jemand, ob er mich haben kann. So würde ich das ein bisschen beschreiben, ob er mein Leben haben kann, ob er über mein Leben verfügen kann. Das war nicht nur ein Gefühl, das ich da hatte, sondern das war so eine konkrete Stimme, die ich da wahrgenommen habe. Und in der Maiandacht mit Maria, die ich da kennengelernt habe, ihr mütterliches Herz, ihre Nähe zu Jesus, ihre unglaubliche Liebe und Liebenswürdigkeit und die vielen Anrufungen, mit der man sie da anspricht, auf der einen Seite, und dann vor dem ausgesetzten Allerheiligsten auf der anderen Seite, wo ich also gemerkt habe, dieser Jesus ist real, der hat nicht nur vor 2000 Jahren gelebt, sondern der ist heute wirklich real da. Ich knie vor ihm, ich mache mich klein vor ihm. Diese beiden Dinge, die haben mir geholfen, in diesem Moment der Anbetung ein einfaches Ja zu sagen. Obwohl ich auch nicht gewusst habe, was das jetzt irgendwie bedeutet, aber ich hatte das Gefühl, an dem Punkt Ja sagen zu müssen, ohne dass ich da sofort irgendwie von einem großen, mächtigen Gefühl jetzt irgendwie überkommen worden wäre oder dass sich dann sofort irgendwas verändert hat. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich Jesus mein Ja geben muss, weil ich weiß, dass dann alles gut wird. Und deswegen hat mich seit Beginn oder in meiner Jugend, in der Ministrantenzeit, auch immer schon das Evangelium von der Berufung Marias angesprochen, das dann später auch mein Evangelium an der Primiz wurde und woraus mein Primizspruch dann stammt, der da lautet: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Weil das etwas von dem widerspiegelt, was ich selber erlebt habe, ohne mich jetzt natürlich irgendwie mit Maria vergleichen zu wollen. Aber die Situation war irgendwie ganz ähnlich. Auch Maria war mitten in diesem Alltag, wo sie diese Stimme Gottes gehört hat, in Form des Engels Gabriel, und dann einfach Ja gesagt hat, ihr Fiat gesprochen hat, ohne dass auch sie wusste, was das bedeutet. Und auch in der Maiandacht war es dann so, dass Jesus mich nicht so gefragt hat, willst du Priester werden? Und ich habe Ja gesagt, sondern die Frage war eben eine andere. Bist du bereit, dass du mir dein Leben gibst, dass ich über dein Leben verfügen darf, dass ich es haben darf? Und auf diese Frage habe ich eben da in der Maiandacht intuitiv mit Ja geantwortet, weil ich eben diese Erfahrung mit Jesus in den zurückliegenden Jahren meines Ministrantendienstes schon hatte und weil mir, glaube ich, heute die Mutter Gottes, vor allen Dingen in den Maiandachten, da geholfen hat, dass sich mir das Geheimnis Jesu weiter erschließt und vor allen Dingen, dass sich mir erschließt, dass Jesus wirklich heute da ist, dass er real ist, dass er so real ist, dass er mich sogar fragt, ob ich ihm ähnlich werden will, ob ich mein Leben ihm geben möchte. Also nach diesem Ja, das ich gesagt habe, während der Maiandacht vor der Anbetung beim ausgesetzten Allerheiligsten, danach hat sich eigentlich zunächst mal überhaupt gar nichts verändert. Ich bin weiter meinem Ministrantendienst nachgegangen, bin in der Schule gewesen, war ein ganz normaler Jugendlicher, bis zu einem Zeitpunkt, der dann auch noch mal vieles verändert hat. Und das hat mit unserem Mesner zu tun. Erwin Salger hat er geheißen, der ist jetzt auch schon gestorben. Und er war jemand, der ganz, ganz gerne Mesner war. Und das hat man auch gemerkt. Und der nie Urlaub gemacht hat. Also in den Sommerferien immer war er da und ich konnte ihm da ein bisschen helfen. Und eines Tages hat er mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, im Urlaub Mesnervertretung zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, klar, ich helfe dir gern. Dann hat er gesagt, nee, er würde dann eine Woche Urlaub machen und ich soll alles allein in der Kirche als Mesner tun. Und das war irgendwie für mich ein ganz wichtiger Moment, weil ich da gemerkt habe, wow, da traut mir jetzt jemand, der selber nie Urlaub macht, zu, dass ich eine Woche lang selbstständig, eigenverantwortlich den Mesnerdienst übernehme, die Liturgien vorbereite, die Kerzen auswechsle, die Blumen gieße, auf- und zusperre, die Kollekte entsprechend zur Bank bringe und so. Und das war für mich ein ganz entscheidender Moment, weil ich gemerkt habe, da traut mir jemand wirklich zu, so eine Verantwortung zu übernehmen. Und ich war damals vielleicht 16 oder 17. Und das habe ich dann gemacht in den Sommerferien, eine Woche, das Jahr drauf dann zwei Wochen Mesnervertretung zu machen. Und das Besondere war, dass ich in der Früh, wenn man um 7 Uhr zur Kirche kommt und aufsperrt, im Grunde eine Stunde lang allein in der Kirche war. Und das war für mich irgendwie ein ganz wichtiger Moment, mit Jesus allein zu sein. Also in den Liturgien und so sind ja immer Gläubige mit da. Man ist eingebunden in einen Ritus, in die Messe. Da in der Früh war es so, dass ich ganz allein in der Kirche war, nur Jesus und ich. Und das war für mich schon auch nochmal ein entscheidender Moment, wo sich das für mich so verfestigt hat. Jesus, der ist wirklich real da, auch wenn sonst niemand da ist. Ich und Jesus, das könnte was werden. Ich und Jesus, das ist eine Gemeinschaft, eine Freundschaft, wo ich gemerkt habe, dass die wirklich tragfähig für mein ganzes Leben ist. Und an einem dieser Tage, wo ich in der Früh still ganz allein in der Kirche war, wo die Kirche noch nicht aufgesperrt war, da habe ich so das erste Mal diesen Ruf, wenn man das so sagen kann, gehört in meinem Herzen, ob ich ihm nicht als Priester folgen will. Das war zunächst ein Gedanke, der irgendwie von mir weit fern lag, denn ich hatte zu dieser Zeit ganz andere Probleme. Ich hatte nämlich keine Freundin. Und das war für mich in der 10., 11. Klasse sowas schon ein Problem, weil ich gemerkt habe, dass all meine Freunde außenrum irgendwie Freundinnen hatten und ich bin bisher leer ausgegangen. Und alle meine Bemühungen, die Frau meines Herzens, die ich da mir auserkoren hatte, zu erobern, sind irgendwie ins Leere gelaufen. Also ich hatte da alles Mögliche schon unternommen, habe mich im Bus entsprechend hinter sie gesetzt, dass sie Aufmerksamkeit irgendwie mir schenkt. Das ist schiefgegangen. Von der Bushaltestelle zur Schule bin ich 2-3 Meter hinter ihr gegangen. Vielleicht schaut sie ja mal um. Auch das war nicht der Fall. In der Schule saß sie dann immer an einem bestimmten Punkt. In der Schule, wo ich da meine Runden in der Früh gedreht habe und habe gehofft, dass sie das mal sieht und mich wahrnimmt. Auch das ist nicht gewesen. Und auch auf einer Jugendfahrt, wo sie dabei war, habe ich dann mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und sie auf ein Eis eingeladen und dachte, das ist jetzt der Durchbruch, aber passiert ist nichts. Und ich habe das nicht verstanden, warum gefühlt alle irgendwie eine Freundin haben und ich bin einfach leer ausgegangen. Und alle meine Versuche, die sind also überhaupt nicht irgendwie dahin gelaufen, wo ich das gern gehabt hätte. Und parallel eben diese Erfahrung in der Kirche allein, dass Jesus an meiner Seite ist und dass das mit ihm irgendwie auch was werden könnte. Und ich habe erst im Nachhinein verstanden, als ich einmal als Theologiestudent dann schon den seligen Heinrich Seuse gelesen habe, der in seinem Büchlein von der Weisheit schreibt, wo die Weisheit, die göttliche Weisheit spricht, dass sie so viele Türen hat zugehen lassen, damit der Berufene ihm oder ihr der Weisheit, also Gott, allein gehört. Und als ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, das weiß ich heute noch, da hat es mich ziemlich gepackt und da sind die Tränen geflossen. Das ist die Antwort auf viele Fragen war, die ich hatte. Unter anderem auf die Frage, warum ich damals keine Freundin irgendwie bekommen habe. Dass Gott damals diese Türen hat zugehen lassen, dass er am Werk war und diese Freundinnen-Türen zugehen hat lassen, damit er mich für sich allein haben kann. Und das habe ich in diesem Moment gar nicht so richtig verstanden, weil ich irgendwie enttäuscht war, dass das nicht klappt. Später im Rückblick habe ich es verstanden, dass da Jesus schon am Werk war und mich geführt hat und mir gezeigt hat, Schritt für Schritt, wo er mich da denn haben will. Und als er da eben in der Früh in der Kirche in Bad Wörishofen mir diese Frage ins Herz gelegt hat, da konnte ich nicht sofort Ja sagen, weil ich ja andere Probleme hatte, aber mehr und mehr habe ich verstanden, dass ich Ja sagen darf und Ja sagen muss, also in aller Freiheit, weil das der Weg sein könnte, ich war mal da noch ganz vorsichtig mit meinem Ja, aber dass das der Weg sein könnte, den Jesus für mich daraus gesucht hat, für mein Leben, um mich glücklich zu machen und um ihn glücklich zu machen. Und so habe ich angefangen, mich mit diesem Gedanken anzufreunden, eventuell mal Priester zu werden. Und ich muss sagen, dass ich Gott sei Dank in unserer Pfarrei wirklich gute Benefiziaten hatte, wirklich gute Begleiter hatte, die mir da geholfen haben, diesen Weg und diese Fragen, die ich hatte, zu entschlüsseln. Aber da kann ich dann gleich noch was dazu sagen.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie heute die Berufungsgeschichte von Domvikar Dr. Florian Magder aus Augsburg. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Mit all den Fragen, die eben ein 17-Jähriger hat, mit Schule, mit Freunden, wo es eben nicht geklappt hat und so weiter, war ich immer froh gewesen, dass ich gute Begleiter an meiner Seite hatte. Das waren vor allen Dingen die Benefiziaten bei uns in Bad Wörishofen, die mir da weitergeholfen haben in vielen, vielen Fragen. Und so haben sich mit ihnen da wirklich viele Gespräche entwickelt, tiefgreifende Gespräche, in denen ich verstanden habe, dass das jetzt nicht nur eine Einbildung ist, die ich da gehört habe, sondern dass das wirklich real ist. Also dass Gott heute junge Menschen beruft in seine Nachfolge und dass jede Berufung irgendwie eine ganz einzigartige ist, die so nicht wiederholbar ist und jede Berufung so ihren ganz eigenen Charakter hat. Und als ich das dann so erzählt habe, was ich da gehört habe, diese Stimme während der Anbetung und auch als ich allein in der Kirche in Bad Wörishofen war, da haben sie mir geholfen, in dieser Stimme wirklich diese Stimme Jesu zu sehen, zu hören. Und ich hatte da wirklich verlässliche Gesprächspartner, die mir gezeigt haben, dass Gott heute ruft und dass es tatsächlich sein kann, dass er mich ruft. Und als sie mir dann ihre Berufungsgeschichten ein bisschen erzählt haben, habe ich da doch einige Parallelen entdeckt, wo ich mir dachte, ja, wenn das ihnen genauso ergangen ist, wenn sie da ähnlich so eine Stimme, die Stimme Gottes gehört haben, und mit ihrem Leben durch ein Jahr auch darauf reagiert haben, um Priester zu werden, dann kann ich das ja vielleicht auch, weil das schon irgendwie ein Wagnis ist, auf diese Stimme ein Jahr zu geben, ohne zu wissen, was einen erwartet. Ich bin ein ganz starker Denker und ich habe die Sachen immer gern strukturiert und wenn ich Dinge vorbereite, mache ich das meistens immer irgendwie schriftlich und dass alles klar ist, das ist der nächste Schritt und das kommt als nächstes. Das ist jetzt in so einem Weg nicht wirklich planbar, weil man nicht genau weiß und auch ich wusste nicht genau, was denn das bedeutet und was passiert und was dann aus meinem Leben wird. Aber ich hatte gemerkt, auch durch diese Vorbilder, durch die Gespräche, dass ich ein ganz, ganz großes Vertrauen haben darf, dass ich nicht klein von Gott denken muss, sondern ganz im Gegenteil. Mir hat sich erschlossen, je mehr ich dieses Ja sage, ganz freimütig und offen, desto mehr hilft mir Gott, mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen und dass mein Leben eben gelingt. Und diese Vorbilder, die Benefiziaten, waren für mich ganz wichtig mit ihren Berufungsgeschichten, aber auch in dem Moment, als ich da die Beichte für mein Leben neu entdeckt habe. Das war wirklich auch ein ganz einschneidendes Erlebnis. Bei uns in der Schule im Maristenkolleg in Mindelheim, da war die Schülerbeichte üblich. Vor Weihnachten und vor Ostern konnten wir zur Beichte gehen. Das habe ich auch in Anspruch genommen, weil es halt auch viele gemacht haben und man hatte da eine Stunde schulfrei dann. Auch das ist für einen Schüler ein ganz starkes Argument. Aber so richtig habe ich die Beichte erst entdeckt bei unseren Benefiziaten, wo ich dann auch immer wieder zur Beichte gegangen bin und gemerkt habe, dass das ein Sakrament ist, wo Gott alles ins Reine wieder bringt und wo er mir die Chance gibt, neu anzufangen. Und ich hatte irgendwie ein bisschen Angst davor, dass ich dann vielleicht als Priester später mal nicht würdig bin oder vieles falsch machen werde oder vielleicht dem Anspruch nicht gerecht werden könnte. Und da hat mir die Erfahrung der Beichte gezeigt, dass ich das alles gar nicht muss, sondern dass ich das, was Gott mir gegeben hat, meine Talente, meine Fähigkeiten und mein Ja, dass ich das geben muss und alles andere macht er. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist das nicht so wild, dann darf ich zur Beichte kommen, wo alles wieder gut wird. Und das war für mich ein ganz entscheidendes Argument, dass ich sagen konnte, okay, mit meinen ganzen Hinlänglichkeiten und Dingen, die nicht so optimal sind, kann ich trotzdem dieses Ja geben und mich mit dem Gedanken beschäftigen, Priester zu werden. Und von klein auf, soweit ich mich erinnere, hat mich eigentlich das Evangelium von den 5 Broten und 2 Fischen fasziniert. Also wie Jesus aus so wenig Sachen so viel machen kann, so viele Menschen satt machen kann. Und im Lauf der Zeit ist mir im Johannesevangelium da dieser kleine Junge aufgegangen, in dem ich mich so oft bis heute eigentlich selber sehe. Da sind diese vielen Menschen nämlich und die Frage, wie soll man die satt kriegen? Und während die Jünger dann ganz vernünftig zusammenstehen und überlegen, schicken wir sie weg, kaufen wir ihnen was und so weiter, tut dieser kleine Junge im Johannesevangelium genau das Entscheidende und Richtige. Der stolpert, ich sehe ihn heute noch da, der stolpert auf Jesus zu mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Und während alle anderen überlegen, gibt er Jesus das, was er einfach hat. Und das fasziniert mich bis heute, weil das letztlich meine Aufgabe ist und eben das, wozu ich dann Ja sagen konnte. Ich kann nicht mehr geben, als was ich habe. Aber mehr erwartet Jesus auch gar nicht. Meine 5 Brote und 2 Fische, meine 5 Stärken und 2 Schwächen oder andersrum, die soll ich ihm geben. Und er macht dann was Großes draus. Und als ich das Evangelium so ein bisschen verstanden hatte, war der Schritt dann gar nicht mehr so schwer zu sagen, okay, ich will Priester werden. Ich will versuchen, dir, Jesus, zu folgen mit deiner Unterstützung. Ich kann nur das geben, was ich habe, aber du kannst vieles, etwas Großes draus machen. Und deswegen lohnt es sich dir, mein Leben zur Verfügung zu stellen. Und eine andere Sache kommt auch noch dazu. In dieser Zeit in Bad Wörishofen war nämlich immer ein offener Pfarrhof. Also unser Pfarrer Otto Baumgärtner, der hat sich, so hatte ich den Eindruck, immer gefreut, wenn ich komme. Also ich konnte da immer klingeln und immer hat die Haushälterin, das Fräulein Irmgard war das, aufgemacht und immer haben sie sich gefreut, dass ich da war. Und so bin ich ab und zu mal zur Brotzeit vorbeigekommen oder bloß mal zum Erzählen. Und da war ganz oft ein offenes Ohr für mich da. Und so ist der Pfarrhof so ein bisschen meine kleine zweite Heimat geworden, wo ich da sein durfte. Und auch das war für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass sich dann nicht jemand irgendwie verschließt, sondern dass ich klingeln konnte. Und immer, wenn ich Fragen hatte oder so, konnte ich bei meinem Pfarrer da nachfragen. Und er hat aus seiner Sicht mir da Antworten gegeben. Und so dieses Bild dieser Offenheit, des Willkommens, das hat auch ganz stark meine Berufung, meine Berufungsgeschichte geprägt, weil ich mir dachte, wow, wenn die Kirche so ist, so offen, mit einer offenen Tür, das will ich auch machen. Also da will ich dazugehören. Ich will genauso offen für die Menschen mit ihren Fragen und so sein. Und so kam es dann also nach einigem Ringen und vielen Gesprächen zu dem Moment, wo ich unseren damaligen Benefiziat gefragt habe, ob er mit mir zusammen zu meinen Eltern geht, um ihnen diese Nachricht zu überbringen, dass ich Priester werden möchte. Ich dachte mir, ich hole mir da Schützenhilfe und sage das nicht einfach allein. Und ich sehe mich heute da noch in unserem Wohnzimmer daheim in Bad Wörishofen sitzen. Meine Eltern saßen da, der Benefiziat saß da und ich saß da. Und das war also dieser Moment, wo ich meinen Eltern eröffnet habe, dass ich gern Priester werden wollte. Und ich erinnere mich nur so an die Reaktion meiner Eltern, weil das so schön war. Mein Papa, der hat sich einfach nur gefreut und meine Mama hat sich auch gefreut, aber hat mit dem Satz reagiert, das habe ich mir gleich gedacht. Und irgendwie ist mir das noch ganz tief in Erinnerung, weil ich nicht genau wusste, wie werden sie wohl reagieren. Und deswegen habe ich mir Schützenhilfe mitgenommen. Aber muss sagen, und da bin ich auch so dankbar, dass ich durch meine Eltern da immer eine Unterstützung erfahren habe. Also von Anfang an war klar, sie gehen diesen Weg mit. Sie freuen sich sogar drüber, auch wenn da viele Fragen da waren mit Zölibat und kann man das durchhalten und wie wird das und was ist, wenn es scheitert und so. Aber ich habe von Anfang an eine große Unterstützung von meinen Eltern erfahren, die diesen Weg von Anfang an mitgegangen sind. Und ich weiß, dass es meiner Mama sicher nicht ganz leicht fiel. Ich erinnere mich auch noch an einen Moment, an dem Tag, wo sie mich ins Priesterseminar gefahren haben, wo ich dann eingetreten bin, nach einem Gespräch mit dem Regens, der dann auch sein grünes Licht gegeben hat. Da sind bei meiner Mama dann viele Tränen geflossen, als sie mich da im Seminar abgegeben hat, weil auch meine Eltern das erst lernen mussten, wie ich selber auch, was bedeutet es, wenn jemand ins Priesterseminar eintritt und diesen Weg geht. Meine Oma hat die Frage gestellt, ob sie mich dann überhaupt nicht mehr sieht. Und so waren viele Fragen natürlich da, die sich aber alle im Lauf der Jahre da irgendwie geklärt haben. Und dass jetzt so mein Eindruck auch nicht ganz falsch ist, zum Priester berufen zu sein, da war das Gespräch mit dem Regens damals auch für mich ganz wichtig. Das ist üblich, bevor man ins Priesterseminar eintritt, ein Gespräch mit dem Regens zu führen, der dann auch nochmal die Motivation und die menschliche Reife und so weiter abklopft. Und er hat dann relativ schnell grünes Licht auch gegeben, dass ich mich auf diesen Weg machen könnte. Und das war für mich auch nochmal wichtig, weil ich dadurch eine völlig unabhängige, neutrale Meinung von außen hatte. Und auch dann habe ich mir gedacht, okay, wenn so ein erfahrener Mann mich da sitzen sieht, mich erzählen hört und dann grünes Licht gibt, dann kann mein Eindruck nicht falsch gewesen sein, dass wirklich Jesus da mich gerufen hat, dass er mein Herz berührt hat und dass er mich jetzt auf diesen Weg des Priestertums schickt.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, fürchte dich nicht, dieses Lied heute zur Berufungsgeschichte hier bei Radio Horeb und Radio Maria von Domvikar Dr. Florian Magder aus Augsburg.
Also 1999 im September bin ich dann also ins Priesterseminar in Augsburg eingetreten und ich muss sagen, dass die nächsten 5 Jahre, die Seminarausbildung und der Universitätsbesuch und so, das waren für mich eigentlich völlig undramatische Jahre. Es waren ganz schöne Jahre. Ich war immer gern im Priesterseminar, war gern mit meinen Mitbrüdern da dann schon zusammen, habe vieles gelernt an der Uni, in der Seminarausbildung und so, ohne dass da irgendwelche großen Zweifel auch noch kämen. Also ich bin da so dankbar, dass das für mich so ganz organisch gewachsen ist, aus der Pfarrei raus und so, mit dem Eintritt ins Seminar dann, wo sich das einfach kontinuierlich dann weiterentwickelt und verfestigt hat. Auch das Freijahr, das ich in Fribourg in der Schweiz verbracht habe, war eigentlich ein völlig undramatisches Jahr. Ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, wie wird es, wenn ich da allein, ohne dass ich jemand kenne, da in Fribourg sitze und an die Uni gehe. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir leicht fällt, auf Leute zuzugehen, auf Menschen zuzugehen, Freundschaften zu knüpfen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass ich es mit Jesus gut aushalten kann. In meiner Studentenbude da in Fribourg war ich auch oft natürlich allein. Es war schön zu sehen, dass ich es mit Jesus aushalten kann, dass sich das Gebetsleben da einfach weiter verfestigt hat, dass diese persönliche Freundschaft sich vertieft hat, auch in diesem Aufenthalt in Fribourg im Ausland. Und so bin ich einfach diesen Weg durch die Seminarausbildung gegangen, bis es dann eben zu diesem wichtigen Moment der Diakonen und der Priesterweihe kam, der natürlich ganz einschneidend ist für einen jungen Mann. Aber irgendwie einfach konnte ich ganz vertrauensvoll diesen Weg gehen, ohne jetzt groß nochmal alles in Frage zu stellen. Und ich habe dann eine Entdeckung gemacht, die für mich auch irgendwo prägend war. Meine Oma hat nämlich damals gesagt, am Tag der Priesterweihe, mei Bur, hat sie gesagt, jetzt hast du es geschafft. Wie hatte ich so also den Eindruck, dass mit der Priesterweihe 2006 am 25. Juni irgendwie so ein langer Weg zu Ende geht, der sehr kontinuierlich war, der sich ganz organisch entwickelt hat und ich da am Tag der Weihe wirklich mein ganz freies Ja sagen konnte, habe aber dann entdeckt, dass ja damit die Berufung nicht aufhört. Und das war auch nochmal ein spannender Moment, weil ich beim Priestertum angekommen bin. Ich konnte dann als Priester wirken, in Bobingen zunächst als Kaplan. Und so hatte ich mein Leben dann eigentlich auch schon vorgestellt, dass ich zweimal 2 Jahre Kaplan bin und dann irgendwo Pfarrer werde in einer Pfarrei und eben all das tun kann, was ein Priester für seine Gemeinde zu tun hat. Aber dann kam es doch wieder ganz anders, weil ich dann vorgeschlagen wurde, am Lehrstuhl für alttestamentliche Wissenschaft in Augsburg zu arbeiten und dort dann auch eine Promotion zu verfassen. Das war überhaupt in meinem Lebensplan gar nicht von mir her vorgesehen, dass mein Leben da so einen Verlauf nehmen würde. Und in diesen Uni-Jahren, da habe ich dann etwas gemerkt, was sich in Bobingen auch schon abgezeichnet hat, dass ich unglaublich gerne mit jungen Leuten arbeite. Und das hat sich an der Uni, wo ja lauter junge Leute Studenten sind, dann auch nochmal gezeigt. Neben dem Universitätsbetrieb haben wir dann auch parallel eben so Jukat-Stunden, Bibelkurse und so bei mir daheim gemacht. Wir haben zusammen gekocht, zusammen viel geratscht und viel diskutiert und haben einfach versucht, auch in dieser Freundschaft mit Jesus weiterzukommen. Und dann war eben die Frage vom Bischof damals, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach den 4 Jahren an der Uni Diözesan-Jugendpfarrer zu werden, wo ich dann auch relativ schnell Ja sagen konnte, weil die Arbeit mit jungen Leuten mir eben so eine Freude gemacht hat, dass ich gesagt habe, ja, das entspricht irgendwo meinen Fähigkeiten, soweit ich das einschätzen konnte, und auch meiner Berufung. Also ich habe entdeckt, dass die Berufung mit der Priesterweihe nicht aufhört, sondern dass da immer eine zweite und dritte und vierte Berufung noch folgt, immer dann, wenn Jesus in meinem Leben als Priester etwas verändern will und für bestimmte Menschen ich dann als Priester da sein kann. Und so ging es dann auch mit dem Basical, als wir das gegründet haben, als die Frage war, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, zusammen mit jungen Leuten zu wohnen. Da war für mich relativ schnell klar, als wir das Konzept entwickelt haben, das ist das meine, da ist mein Ort, mit jungen Leuten eng beieinander zu sein und ihre Fragen nicht nur einmal in der Gruppenstunde, sondern quasi Tag und manchmal auch nachts zu diskutieren und mit ihnen dann einen Weg zu gehen. Das ist wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, da hat mich Jesus hingerufen, Schritt für Schritt, ohne dass ich das hätte planen können. Da hat er mich hingerufen und da ist mein Ort, wo ich, glaube ich, mit meinen 5 Broten und 2 Fischen gut wirken kann. Und ähnlich ging es mir mit der Hauptabteilung auch, die wir vor 2 Jahren gegründet haben. Dieser Evangelisierungswille, den ich da bei mir auch entdeckt habe, dass das so was Schönes ist, evangelisieren zu können und es mit jungen Leuten verbinden zu können, da konnte ich dann auch sagen, ja, Herr, wenn du das willst, dann mache ich das für dich, weil ich merke, dass du mir Fähigkeiten gegeben hast, die ich genau an diesem Ort für dich eben einsetzen kann. Und so ist eben diese Frage der Berufung nicht nur eine Frage, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben virulent ist, sondern die mich seit lang beschäftigt, weil es immer um die Frage geht, wo, Jesus, willst du mich haben und wo kann ich am besten für dich und dein Reich meine Fähigkeiten einsetzen?
Vielen Dank, Herr Domvikar, Dr. Florian Markter, für Ihr Zeugnis, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen.
Gerne, ja.
Wir sind auch schon am Ende der Sendezeit angelangt. Wir wollen am Ende auch um Berufungen beten. Zuvor noch der Hinweis an alle, die gerne diese Berufungsgeschichte noch einmal hören wollen oder vielleicht ja auch weiter schenken möchten. Entweder gehen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org, die Mediathek von Radio Horeb und dann die Sendereihe Spiritualität. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie beim CD-Dienst an unter der 08328921120. Wenn Sie mehr über die Basicals und oder Berufe der Kirche und so lesen möchten, dann können Sie natürlich auch auf die Homepage des Bistums Augsburg gehen und auch auf die Basicals-Seite. Wir werden diese Infos im Infofeld auch weiter mit hineingeben, dass Sie das dort finden können unter www.horeb.org. Herr Domvikar, dürfen wir Sie am Schluss um ein Gebet um Berufungen und um den Segen bitten?
Ja, gern. Das Gebet um Berufungen ist wirklich ein ganz zentrales und in meinem Gebetsleben auch immer irgendwo gegenwärtig da, weil ich ja auch Verantwortung dafür trage, dass wir für unser Bistum Berufungen von Gott geschenkt bekommen, dass junge Menschen sich entscheiden, ihm in einem geistlichen Dienst nachzufolgen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Herr Jesus, auch heute berufst du Männer und Frauen, Alte und Junge, Arme und Reiche, dass sie dir nachfolgen, dass sie dir ähnlich werden und dass sie so das Leben gewinnen und ein Vorausbild heute schon deiner Herrlichkeit sind. Durch dich danken wir dem Vater, dass immer neue Menschen in Taufe und Firmung den Geist empfangen haben, dass sie als Kinder Gottes gestärkt sind für ihre Aufgaben in der Kirche und in der Welt. Und so bitten wir dich für unser Bistum Augsburg und für alle Bistümer im deutschsprachigen Raum, schenke Berufungen, schenke Männer und Frauen, dass sie diesen leisen Ruf deiner Stimme hören, dass sie vertrauensvoll Schritt für Schritt Ja sagen können und sich auf den Weg machen, ihre Berufung zu entdecken und zum Aufbau deines Reiches zu entfalten. Hilf den jungen Menschen durch deinen Heiligen Geist, dass sie deinen Ruf hören, ihn nicht vorschnell wegschieben und abtun, sondern diese Stimmen unterscheiden können, die sie in ihrem Kopf hören, und deiner Stimme folgen, weil du ein Leben in Fülle verheißt. Du kennst unsere Not, Herr, wir brauchen Verkündiger deines Evangeliums. Wir brauchen die reale Gegenwart der Eucharistie in unserer Kirche und die anderen Sakramente. So bitten wir dich von ganzem Herzen, schenk uns Priester, die unter der Führung des Heiligen Geistes dein Wort verkünden, die den Armen und Kranken, den Heimatlosen und Notleidenden beistehen und die unsere Pfarrgemeinden, Pfarreiengemeinschaften leiten und das Volk Gottes heiligen. Hilf, dass alle ihrer Berufung treu bleiben können, in der Freundschaft mit dir, dem Herrn unseres Lebens. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Herr Domvikar, und auch Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank euch auch und dem ganzen Team Gottes reichen Segen.
Dankeschön. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.